Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext, der uns heute beschäftigen wird, ist aus dem 1. Korintherbrief im 15. Kapitel entnommen, die Verse 1 bis 11. Und ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung und ihr könnt gerne mitlesen. Paulus schreibt an die Korinther: Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist diese Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Amen. Wir beten noch einmal. Großer Gott, ich danke dir, dass wir dieses Wort haben, das du uns geschenkt hast in dem Buch, das wir lesen dürfen. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst, dass du unsere Herzen berührst, dass wir das empfangen und hören und aufnehmen können, was du für uns vorbereitet hast. Geben wir uns dir hin. In Jesu Namen. Amen. Ja, liebe Geschwister, Fake News. Sicher ist dieser Begriff euch inzwischen bekannt. Dieser Begriff wurde in den letzten Wochen ja immer wieder bewusst für gestreute, also dieser Begriff für gestreute Falschmeldungen wurde immer wieder verwendet in den Medien und hat enorm an Popularität gewonnen. Angefangen hat damit der neue amerikanische Präsident. Er hat sich dieses Schlagwort zunutze gemacht und es bei jeder Gelegenheit verwendet, um Journalisten als Lügner unter Generalverdacht zu stellen und jede Meldung, die Kritik an seiner Person oder Politik äußert, als erfundenes Ammenmärchen zu enttarnen. Eigentlich eine ziemlich praktische Taktik. Ich muss nur relativ dominant auftreten und völlig empört sein. Und dann brauche ich nur noch meinen Kontrahenten zu bezichtigen, dass seine Sicht der Dinge völlig erlogen ist und haltlos. Und damit spiele ich ihm den schwarzen Peter zu. Und er muss erst mal das Gegenteil beweisen. Ich habe Zeit gewonnen. Diese Methode ist inzwischen nicht nur in der amerikanischen Politik populär, sondern findet viele Nachahmer. Wer in der letzten Woche die Diskussion über die Auswirkungen des G20-Gipfels in den Talkshows verfolgt hat, wo es um die Ausschreitungen ging und die Schäden, die entstanden sind, der konnte das gut beobachten. Und in diesem Fall und in allen anderen Fällen hat sich in unserer Medienwelt ein regelrechter Schlagabtausch entwickelt. Und gefühlt ist es so, dass irgendwie jeden Tag ein anderer Recht hat. Ähnlich verwirrend war nach der Abreise des Paulus die Informationspolitik in der Gemeinde von Korinth. Da war zwar kein G20-Gipfel gewesen, aber Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise in diese Stadt gekommen und war ganze 1,5 Jahre dort geblieben, um das Evangelium von Jesus zu predigen. Zuerst hat er das den Juden gepredigt und dabei sehr, sehr wenig Erfolg gehabt. Aber viele Bewohner der Stadt, die keine Juden gewesen sind, wurden von dieser Botschaft ergriffen und es entstand eine erste christliche Gemeinde. Dabei kam es zu vielen, ich will mal sagen, Ausschreitungen. Den Juden war das ein Dorn im Auge und sie haben den Paulus bekämpft und am Ende hatten sie so die Nase voll von ihm, dass sie ihn verklagt haben und damit mehr oder weniger aus der Stadt getrieben. Aber die gegründete Gemeinde festigte sich und ist immer weiter gewachsen. Und wie das so ist, wenn der Leiter die Gemeinde verlässt, dann ist die Gemeinde auf sich selbst gestellt und so war das in den nächsten Jahren. Schon die Zeit um? Und Paulus hatte nur die Möglichkeit, über verschiedene Verbindungsleute und Boten da die Geschehnisse in Korinth zu verfolgen. Und da wurde ihm erzählt, wie sich die Gemeinde immer weiter vergrößerte und er freute sich darüber. Aber er hat auch davon erfahren, dass andere Prediger kamen und die Gemeinde beeinflussten und damit für große Unsicherheit und Verwirrung sorgen. Und irgendwie ging es in dieser Gemeinde inzwischen drunter und drüber. So hat man zumindest den Eindruck, wenn man den Korintherbrief so liest. Paulus muss in den Briefen so ziemlich alle Alltagsthemen ansprechen. Immer meinte irgendjemand da, eine besondere schlaue Lehre anbringen zu müssen. Und das führte zu Spaltungen, weil die einen dagegen waren, die anderen dafür. Und Paulus hat alle Hände voll zu tun, dort die Dinge zu korrigieren und klarzustellen. Er äußert sich zum Abendmahl, zum Gottesdienst und zu Kopfbedeckungen im Gottesdienst von Frauen. Lange Haare, ja oder nein, all das kam zum Thema. Dazu noch die Anfragen, wie man miteinander umgeht. Da waren die Vorstellungen sehr unterschiedlich und auch sehr schräg. Da gab es die Seite, die völlig davon überzeugt waren, dass man ab sofort als Christ nie wieder Sex haben darf. Das sahen natürlich manche ganz anders. Und andere sahen das so anders, dass sie selbst die Prostitution nach wie vor für ein wichtiges Gewerbe hielten. Und einer war sogar der Meinung, dass sich eine erotische Beziehung zur eigenen Stiefmutter hervorragend mit dem neuen Glauben vereinbaren ließ. Diese und andere Themen bewegten die Gemüter der Korinther. Keiner wusste, was richtig ist. Und das sorgte natürlich für eine große Alltagsverwirrung. Und neben den alltäglichen Dingen gab es mittlerweile auch ein riesiges Spektrum von unterschiedlichen theologischen Glaubensauffassungen. Und ich finde, dass da doch viele Parallelen in unserer heutigen Zeit auch zu finden sind. Die einen, die waren super heilig. Hauptsache, wir haben den Heiligen Geist. Dann ist erstmal alles andere egal, weil der Heilige Geist sagt uns, was wir machen wollen, und dann ist alles gut. Anderen war es wieder wichtig, erstmal in der Gesellschaft klarzukommen. Hey, das ist echt super, was ihr da macht mit eurem Glauben, und das ist total wichtig. Aber in meinem Leben, da möchte ich nicht, dass der Glaube mir reinredet, geschweige denn, dass er mir am Wege ist in meinen Entscheidungen. Wenn ich Zeit habe für den Glauben, dann melde ich mich bei euch. Wieder andere legten großen Wert darauf, alle Vorgaben und Gesetze zu erfüllen, bis ins Kleinste. Und das ist ziemlich anstrengend und eigentlich aussichtslos, erst recht, wenn ständig neue Lehrmeinungen auftreten. Und das war eins der Kernprobleme in Korinth, wie ich schon sagte. Ständig gab es irgendwie einen neuen Trend, unterschiedliche charismatische Leiter traten auf, redeten kunstvoll, brachten gute und verwegene Ideen und am Ende verwirrte es die Leute mehr, als es klare Wegweisung gab. Und Paulus erkennt, dass sich die Gemeinde durch diese geistliche Wildwasserfahrt in sehr großer Gefahr befand. Und nachdem er in den ersten 14 Kapiteln die ganzen kleinen Anfragen des Lebensstils und der Gemeindearbeit nach seinem geistlichen Ermessen beantwortet hat, geht er nun an das Eingemachte in unserem heutigen Text. Die ganzen guten Ratschläge für den Bau der Gemeinde und den Umgang miteinander, die würden nichts bringen, wenn das eigentliche Fundament in Frage gestellt wird. Die einfache Botschaft, mit der Paulus damals nach Korinth gekommen war, die hatte die Leute zur Umkehr bewegt. Nur deshalb gab es diese Gemeinde überhaupt. Und nun war Paulus weg und andere Leute traten auf, konnten gut reden und meinten es vielleicht auch gut, aber stellten diese Botschaft immer wieder in Frage. Alles Fake News. Der Paulus, was der erzählt, das glaubt ihr doch nie wirklich. Auferstehung der Toten. Alles klar? Jesus von Nazareth? Habt ihr den mal gesehen? Gab es den überhaupt? Und immer wieder pickten diese Lehrer an dem Fundament, auf dem die Gemeinde eigentlich stand, und das Fundament beginnt zu bröckeln. Und die Geschwister in Korinth merken das nicht, sondern fangen an, sich mit diesen gebotenen Alternativen zu arrangieren. Und Paulus weiß, was an dieser Stelle notwendig ist. Korinth braucht die Erinnerung an die klare Botschaft. Die ist einfach und sie ist biblisch belegt. Noch einmal Vers 3 und 4. Zu dieser Botschaft, die ich an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben. Und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt, auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. 3 elementare Fakten als Grundlage, als Fundament für den Glauben. Gestorben, begraben und auferstanden. Das ist das ganze Evangelium. Darauf beruht alles andere. Das gilt es zu bewahren. Und so wie die Korinther diese Botschaft im Laufe ihres Glaubensalltags angezweifelt haben, kann es auch uns passieren, dass wir, auch wenn wir das gar nicht bewusst wollen, ins Fragen kommen, ob das alles wirklich so stimmt oder ob das wirklich relevant ist für unseren Alltag. Ist das für meinen Alltag, für deinen Alltag relevant? Und deshalb ist es auch für uns wichtig, dass wir uns an diese 3 Grundwahrheiten erinnern. Diese grundlegende Botschaft war nicht nur für diese erste Gemeinde in Korinth wichtig, sondern sie ist bis heute Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Okay, Jesus hat gelebt. Das ist ja irgendwie auch wissenschaftlich nachweisbar. Es gab da mal einen, der den Nahen Osten unsicher gemacht hat. Und verschiedene Inschriften zeugen auch davon. Das streitet eigentlich keiner mehr ab heute. Und irgendwann musste er natürlich auch gestorben sein. Das zu glauben ist einfach. Bis zu diesem Punkt geht der Glaube von so ziemlich jedem, auch wenn er gar keinen Bezug zu Gott darin sieht. Und Paulus legt aber nun in seiner Ermahnung Wert darauf, dass Jesus nicht einfach gestorben ist, sondern dass er für unsere Sünden gestorben ist, in Übereinstimmung mit der Schrift. Paulus erwähnt an dieser Stelle, in diesem Punkt, keine spezielle Bibelstelle aus den Schriften der Propheten. Und das ist auch nicht notwendig, weil in allen Schriften präsentiert sich Gott als der, der Heil und Rettung anbietet und dies schaffen wird. Nie will er uns Menschen in unseren Sünden umkommen lassen, sondern er sucht nach dem Weg, um uns zu retten. Und das alles erfüllt sich final in dem Tod am Kreuz. Jesus Christus hat sich geopfert, stellvertretend für die Schuld der Menschheit. Und Gott hat das durch seine Propheten schon immer angekündigt. Nimm das an als Gnade Gottes. Wer daran glaubt, ist schon gut dabei in der christlichen Landschaft. Und da gehört schon viel dazu, sich darauf einzulassen. Allein schon bis hierher ist das atemberaubend. Aber wenn wir nur bis zu diesem Punkt mitgehen und hier stehen bleiben, dann gilt für uns auch die ernüchternde Einschätzung von Paulus. Vergeblich zum Glauben gekommen. Die Geschichte ist an dieser Stelle noch nicht vollständig. Am dritten Tage auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Wir dürfen nicht bei dem Kreuzestod stehen bleiben. Dann wäre unser Glaube umsonst, weil Christus ist auferstanden. Der englische Prediger Charles Haddon Spurgeon schreibt dazu Folgendes: Man verlangt von dir nicht, dass du einem toten Christus vertraust, sondern dem Herrn, der zwar für unsere Sünde starb, aber zu unserer Rechtfertigung wieder auferstanden ist. Du darfst zu Jesus gehen als zu einem lebendigen und gegenwärtigen Freund. Er ist eine lebendige Person, der deine Gebete hört und erhört. Nur in dem Bewusstsein und in dem Glauben, dass Jesus nach seinem irdischen Leben gestorben, begraben wurde und auch wirklich wieder auferstanden ist, haben wir als Christen eine Daseinsberechtigung. Erst das Bewusstsein für den lebendigen Sohn Gottes vervollständigt die gute Nachricht. Wenn du die Auferstehung von Jesus in Frage stellst, dann stellst du Gott selbst in Frage. Und schlussendlich kann ich natürlich auch nur dann eine Beziehung zu Jesus als meinem Herrn führen, wenn ich daran glaube und mir bewusst mache, dass er heute lebt. Wem sollte ich denn sonst meine Sorgen, Nöte und Freuden erzählen, wenn ich davon ausgehe, dass Jesus tot ist? Bis hierher ist das alles nur Wiederholung, auch für die Korinther. Und das ist ihnen ja auch bekannt. Und Paulus wiederholt das, aber nach wie vor steht ja diese indirekte Anklage im Raum, dass dies alles Falschmeldungen, Fake News sind. Die Vertrauenswürdigkeit von Paulus und seiner Botschaft wurde ja in den letzten Jahren intensiv untergraben und in Frage gestellt. Da reicht eine pure Wiederholung des Bekannten nicht aus. Und das ist auch Paulus bewusst und deshalb untermauert er seine Botschaft mit den Zeugen. Gesehen von Petrus, dann von den anderen Jüngern, dann von 500 auf einmal. Da leben noch viele. Fragt die mal, wenn ihr noch Zweifel habt. Das alles ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern ich erzähle nur das, was wirklich geschehen ist. Ich habe das ja selbst nicht geglaubt, sagt Paulus, aber eine Menge Leute haben den auferstandenen Jesus gesehen. Sie sind Zeugen dafür, dass alles so passiert ist, wie Gott es in seinen Schriften angekündigt hat. Ja, okay, die Korinther, die konnten vielleicht noch lebende Zeugen finden. Aber was sollen wir denn machen, jetzt nach 2000 Jahren? Was können wir tun, wenn wir in der Welt und auch ganz massiv in christlichen Kreisen damit konfrontiert werden, dass unser Glaube an den Auferstandenen kleingeredet wird und teilweise sehr energisch als altbackene Falschmeldung gilt? Wir können natürlich keinen von den fragen, die Paulus hier aufzählt. Aber an dieser Stelle ist es sehr interessant festzustellen, dass keiner von den genannten Zeugen deshalb Zeuge ist, weil er Jesus schon als Mensch gekannt hat und unerschütterlich an Gottes Zusagen festgehalten hat. Im Gegenteil. Über jeden genannten Zeugen gibt es mindestens eine Bibelstelle, die klar zum Ausdruck bringt, dass der Kreuzestod Jesus ein Schlussstrich gewesen ist und den Glauben dieser Zeugen total erschüttert hat. Wir wissen von Petrus, dass er Jesus schon vor der Hinrichtung verraten hat. Alle anderen Jünger sind geflohen. Und alle sind nach dem Tod ihres Meisters absolut enttäuscht gewesen und wieder ihrer normalen Arbeit nachgegangen. Der von Paulus erwähnte Jakobus ist nicht ein Jünger, sondern ist auch ein Kind von Josef und Maria. Und der hatte schon immer daran gezweifelt, dass sein großer Bruder irgendwas Besonderes ist. Er hätte niemals freiwillig von dem Auferstandenen berichtet, wenn er ihm nicht wirklich begegnet wäre. Und alle, als sie dem lebendigen Jesus begegnet waren, konnten ab diesem Punkt nur noch von dessen Größe und Herrlichkeit berichten. Und nichts konnte sie ab diesem Moment davon abbringen. Keiner der Zeugen hat den Auferstandenen gesucht. Aber der Auferstandene hat sich seine Zeugen gesucht. Und das macht er bis heute. Jesus begegnet Menschen und ruft sie in seine Nachfolge. Jesus ist nicht nur den Menschen begegnet, die sowieso schon an seine Existenz glaubten und leicht zu überzeugen waren. Im Gegenteil, er machte sich da nicht leicht. Paulus ist da, wie er selbst erwähnt, ein gutes Beispiel. Er ist ein konsequenter Verfolger des Auferstandenen zu Beginn. Er kannte diese Botschaft und er hat sie selbst klar als falsch eingestuft. Erst die Begegnung mit Jesus in Damaskus oder auf dem Weg dahin hat ihn überzeugt. Die Begegnung mit dem Auferstandenen machte seinen Glauben vollständig. Und die Begegnung mit dem Auferstandenen macht unseren Glauben erst vollständig. Und Jesus ist über die Jahrhunderte unzählig vielen Menschen begegnet. Und damit ist die Reihe der Zeugen immer weiter gewachsen. Und dadurch ist auch die Aussage des Paulus von den Zeugen, die noch heute leben und die wir befragen können, auch am heutigen Tag im Jahr 2017 hochaktuell. Und wir können darauf vertrauen, und viele von uns haben das ja auch schon selbst erlebt, dass uns der Auferstandene selbst begegnet und damit in diese Reihe der Zeugen aufnimmt. Wir können davon berichten, was Jesus uns Gutes getan hat. Und Gott möchte uns und unser Zeugnis gebrauchen, damit einerseits wir uns als Christen gegenseitig stärken und zusätzlich dafür, dass sein Name in der Welt groß gemacht wird. Und ich bin mir auch bewusst, dass das vielleicht für einige von uns hier heute zu glatt klingt oder zu euphorisch. Vielleicht hat es gerade mit deinem Alltag nichts zu tun. Ich weiß, es ist oft schwierig, mir geht das selbst so, fest im Glauben zu stehen, weil uns der Alltag und der Glaubensalltag mit so vielen Dingen überschüttet und auf uns einstürmt und vieles in Frage stellt. Und dabei kann es passieren, dass die Botschaft verschüttet wird und manchmal beginnt auch unser Fundament zu bröckeln. Und das können ziemlich harte und teilweise lange Zeiten sein. Und da ist es wichtig, dass wir die Zeugen haben, die uns davon erzählen, welche Erfahrungen sie mit dem Auferstandenen gemacht haben. Wir selbst brauchen in unserem Glauben die Erinnerung an die Botschaft und wir brauchen die Zeugen. Und einen aus der langen Liste der Zeugen habe ich vorhin schon zitiert und möchte das zum Schluss nochmal tun. Spurgeon ist dem Auferstandenen begegnet und sein Leben lang Zeuge gewesen. Und er schreibt: Hebe deine Augen auf zu diesen Bergen der Herrlichkeit, von denen deine Hilfe kommt. Betrachte den Ruhm und die Herrlichkeit des Fürsten und Heilandes. Bedeutet das nicht Hoffnung für uns Menschen, dass jetzt ein Mensch auf dem Thron des Weltalls sitzt? Ist es nicht herrlich, dass der Herr über alle Dinge zugleich auch der Heiland der Sünder ist? Wir haben nun einen persönlichen Freund am königlichen Hofe. Ja, einen Freund auf dem Thron. Und er setzt seinen ganzen Einfluss für uns ein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Genau jetzt möchte ich, dass wir uns das bewusst im Glaubensbekenntnis nochmal gegenseitig bezeugen, weil diese drei Punkte ja im Glaubensbekenntnis alle vorkommen, weil das unser Glaube ist, dass wir uns erheben und gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Voreinander und vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt.
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und das Leben der Toten und das ewige Leben.